Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach einem unfassbar erlösenden Last-Minute-Sieg gestern Abend im Weserstadion, Werder gewinnt das Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Darmstadt und ist eine Runde weiter. Viertelfinale, das gab's lange nicht, fühlt sich aber richtig gut an. Und auch bei euch war die Erleichterung groß, zumal Werder es richtig spannend gemacht hat gestern. Ja, ihr habt uns eure Gedanken und Feierlaune übertragen an die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4 und damit seid ihr Teil des Nachspieldeichs. Danke dafür. Gehen wir doch direkt rein in die Nachlese mit dem Mann, der gestern Teil des kollektiven Glücks im Weserstadion war, Malte Bürger. Moin Malte.
Moin in die Runde, Hallöchen.
Sag mal Malte, Sparpreis nach Berlin schon gesichert bei der Bahn oder noch verhalten?
Ja, ich hätte mega Lust, ich bin da ganz ehrlich. Und ich glaube, ich war ja nicht der Einzige, wenn man das gestern gesehen hat, Bombenchoreo, gemeinsam zum siebten Titel, die Fans haben hinterher natürlich Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin gesungen. Bei Werder selber sind sie da alle noch ein bisschen auf der Bremse, aber wenn es nach mir geht, könnte man tatsächlich schon mal nach einer Ticketoption schauen, das stimmt.
Oder?
Zumindest ein Hotel blockieren.
Ja, man sollte das definitiv machen, denn die Chancen stehen gut. Ich meine, wir sind im Viertelfinale, die Bayern sind raus und was war das bitte für ein Abend gestern? 5 Jahre meines Lebens hat mich die Partie gekostet.
Oh Gott.
Ich sag's dir. Doch wirklich, ganz ehrlich, also ich finde, so spannend muss man's nicht machen. Matthias aus Ostfriesland geht's übrigens ganz genauso. Er schreibt, ich hatte vor dem entscheidenden Freistoß bei 90+4 ehrlich gesagt mehr Angst vor dem Konter als Hoffnung auf das Tor. Insgesamt, ja, ging's dir nicht so?
Naja, vor einem Konter hatte ich jetzt keine Angst. Also mir ging es da eher wie tatsächlich Florian Kohfeldt, der wurde ja später auf der PK gefragt, was er denn wohl gedacht hat, als Marvin Ducksch in der 90+4 da zum Freistoß angetreten ist. Und Florian Kohfeldt sagte einfach nur, scheiße. fand ich gut.
Geht schon als Meme durchs Netz, ist auch, ich fand's großartig. Aber du, ganz ehrlich, also ich teile das hier, was Matthias schreibt. Mir ging es so, dass ich dachte, es wäre so ein Klassiker, dass die jetzt noch irgendwie so einen Lucky Punch machen, weißt du? Und dann kannst du nicht mehr nachsetzen. Also ich weiß nicht, wie traurig ich rausgegangen wäre. Gut, aber der hat noch mehr geschrieben, der junge oder ältere Mann. Ich weiß ja nicht, Matthias, wie alt du so bist. Insgesamt schreibt er, war das Spiel genauso schwer wie erwartet oder noch schwerer. Ich werfe Werder nicht viel vor, dass der Bock erst so spät umgestoßen wurde. Gegen so gute Darmstädter hätten bestimmt die Hälfte aller Erstligisten solche Schwierigkeiten gehabt. Da fehlt es dann einfach an individueller Klasse. Und das ist ein Kohle, nicht taktisches oder Einstellungsproblem. Ja, Malte, das war in der Tat ein richtig hartes Stück Arbeit gegen Darmstadt. Nicht zuletzt ja auch, weil deren Spiel die Handschrift von Ex-Trainer Florian Kohfeldt getragen hat. Wie viel hat das gestern ausgemacht?
Ja, definitiv sehr viel. Also Keeper Schuhen hat ja hinterher auch gesagt, dass Florian Kohfeldt die Mannschaft wirklich optimal eingestellt habe, auch emotional eine schöne Rede gehalten hat und sie gut mitgenommen hat. Also die waren komplett da und er hat ihnen auch die richtigen taktischen Kniffe mitgegeben. Natürlich als Zweitligist, als Außenseiter gehst du sowas sehr, sehr defensiv an. Das haben sie aber wirklich sehr diszipliniert und im Rahmen ihrer Möglichkeiten gemacht. Klar, sie standen sehr tief. Und damit hatte Werder dann eben auch so seine Probleme. Die erste Viertelstunde fand ich noch relativ attraktiv von den Bremern. Da sind sie gut aus der Kabine gekommen, haben die ein oder andere Chance ja auch gehabt, die man auch gerne schon mal nutzen kann. Nur danach, da kam dann eben tatsächlich so ein kleiner Bruch rein und die Darmstädter wurden mutiger, auch weil Werder sie gelassen hat. Tja, und so hatte man dann irgendwie dann mehr Probleme als vielleicht gedacht. Ich habe tatsächlich gedacht, Werder könnte das etwas glanzvoller oder etwas souveräner lösen. Das ist tatsächlich so eng hinten raus werden würde, hatte ich nicht erwartet. Ich habe mich dann allerdings auch schon auf eine Verlängerung eingestellt. Also das war eher so meins, dass ich gedacht habe, naja, der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht werden und am Ende klingelt es dann. Tatsächlich ja doch noch. Also auch aus beruflicher Sicht muss ich sagen, Toni Jung, besten Dank, so ist die Nachtschicht nicht ganz so lange ausgefallen.
Ja, es gab ja echt viele, die gestern Abend direkt raus aus dem Stadion Richtung nach Hause sind, ganz einfach genau, weil sie heute Morgen schon wieder ran mussten. Teilweise klingelten die Wecker um 5 Uhr morgens, habe ich mir sagen lassen. lassen. Also das ist natürlich echt hart. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Flo Kofeld. Für den war das ja ein emotionaler Abend gestern. Gibt ein schönes Interview mit ihm bei der Deichstube. Das hat unser Kollege Daniel geführt. Da spürt man ja auch, da ist noch ein bisschen grün-weiße Liebe in ihm. Markus schreibt zu seiner Leistung mit dem Team. Ganz großen Respekt an Darmstadt. Mutig gespielt, gekämpft, aber am Ende doch gegen starke Bremer verloren. Auch wenn uns der letzte entscheidende Pass in die Box gefehlt hat, so hat uns halt die letzte Flanke des Spiels den entscheidenden Treffer beschert. Grüße gehen raus an Flo Kofeld, der seine Mannschaft perfekt eingestellt hat und sich prima verkauft hat. Bis nächste Saison in Liga 1. Ja, trotz der Niederlage gestern kommt der sicher nochmal gerne zurück ins Weserstadion. Aber mal zurück zu Werder. Was das Spiel nach vorne angeht, bleibt die Frage, warum die Mannschaft es nicht geschafft hat, eher Akzente zu setzen. Du hast es ja gerade gesagt, es gab Chancen, auch in der ersten Halbzeit insbesondere durch Friedel und Stay. Da fallen mir die Schüsschen ein. Und wenn man mal auf die Statistik schaut, gab es 20-5 Torschüsse für Werder. Folgende Idee habt ihr dazu. Ich zitiere. Werder tut sich schwer, weil Darmstadt geisteskrank verteidigt. Hast du schon gesagt gerade, Malte. Zum Glück kam dann der Lucky Punch. Taktisch geht das Duell meiner Meinung nach an Kofeld. Darmstadt spielt sehr körperlich, entschärft unsere Offensive 90 Minuten lang extrem erfolgreich. Ich glaube, auf so ein Spiel muss Werner mit Physis antworten und Top und Berg vorne reinstellen. Dann könnte auch unser Flügelspiel aufgehen. Könnt ihr sagen, warum Werner so lang an seiner Taktik festhält und das Spiel mit dem Glücksschwein übergibt? Ja, also Keke Top ist ja verletzungsbedingt keine Option. Genau. Aber Berg, der ging mir gestern auch durch den Kopf. Malte, hättest du lieber eine andere Taktik von Ole Werner gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich finde, dass die Grundidee ja völlig richtig war. Dass du eben auf einen Gegner triffst, der sehr tief stehen wird, war relativ schnell klar. Ja, dann kannst du da vorne auch jemanden reinstellen, logisch. Aber da ist jetzt ein Oli Berg bislang auch noch nicht häufig dadurch aufgefallen, über 90 Minuten lang da die richtige Option zu sein. Und Werder hat eben ja auch anfänglich ganz gut gezeigt, wie es eben gehen kann. Und sie haben es ja eigentlich das ganze Spiel über versucht. Also ein Mitch Weiser und auch ein Derrick Köhn sind ja immer und immer wieder angelaufen. Gerade ein Mitch Weiser hat allerdings viele, viele Probleme gehabt, wie ich fand diesmal. Und auch ein Romano Schmid war leider nicht ganz auf der Höhe, hat auch viel versucht, aber das klappte auch nicht. Und dadurch wirkte das dann alles sehr, ja, teilweise tempoarm, ideenlos. Die Durchschlagskraft hat wieder mal gefehlt. Das ist ja jetzt auch kein neues Thema. Also das begleitet die Mannschaft so ein bisschen. Es gibt eben nicht diesen einen Knipser und Torgaranten da vorne drin, gerade im Moment. Und das fällt irgendwie auf. Werder braucht die anderen Lösungen und dafür muss eben auch schneller geschaltet werden. Es gab da gestern auch wieder 2-3 Abschlüsse, wo du denkst, warum schießen die nicht schon viel früher? Und dann wird dann doch noch rausgezögert und dann wird er entweder abgeblockt oder geht dann trotzdem in die Wolken, auch wenn man vielleicht überhastet sonst abgeschlossen hätte und das gleiche Resultat dabei rausgekommen wäre. Also das sind so die kleinen Details noch, aber insgesamt hat Werder sich den Gegner ja versucht, schon häufig zurechtzulegen. Also das fand ich, sah ganz gut aus. Die Effizienz dann vor dem gegnerischen Tor, die hat eben mal wieder gefehlt.
Ist das auch der Grund für die harten Benotungen? Denn das wird hier angesprochen von euch. Ihr hättet das gerne mal ein bisschen genauer erklärt. Ihr findet das übertrieben. Malte, da hat es ja ein paar Vieren auch gehagelt und ich glaube sogar eine Fünf. Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein. War das genau der Grund, diese fehlende Effizienz? Oder waren es auch wirklich individuell schlechte Leistungen, die du gestern gesehen hast?
Ja, also erstmal hatte der Kollege Daniel Kutheus, mit dem ich ja gestern zusammen im Stadion saß, der hat sich diesmal federführend um die Noten gekümmert, um hier gleich mal komplett die Schuld von mir zu weisen. Aber nein, ich trage die natürlich total mit, weil wir haben auch wirklich intensiv auf der Tribüne diskutiert, weil dieses Spiel einfach lange wirklich nicht schön war. Das war wenig Erfreuliches und ich glaube auch, dass wenn es in die Verlängerung gegangen wäre, dass viele Fans, egal bei welchem Ausgang, vielleicht dann auch hinterher gesagt haben, das war jetzt wirklich nichts, was irgendwie feierwürdig war. Es hat dann am Ende eben diesen ja, schönen Schlussakkord aus Bremer Sicht durch Anthony Jung gehabt. Aber ansonsten war das doch vorher eine sehr, sehr zähe Angelegenheit. Und klar, man kann alle Spieler dann vielleicht noch mal eine halbe Note höher heben, weil es dann am Ende doch geklappt hat. Aber es war eben vieles, ja, eben dann doch nicht ganz so schön, wie man das eben erwartet, wenn ein Erstligist auf einen Zweitligisten trifft, auch wenn dieser gerade richtig gut ist und auch wenn jedem klar sein sollte, dass das keine einfache Aufgabe wird, kein Selbstläufer, muss da eben für einen Bundesligisten trotzdem eine bessere Leistung herauskommen. Und da finde ich, darf man doch dann auch in so einem Spiel auch mal sehr kritisch sein, weil es eben genau das ist, dieser objektive Blick, den man eben auch auf dieses Spiel hat, wenn man diese 90 Minuten im Stadion sitzt. Und das ist ja zum Beispiel was bei uns eben ist. Wir geben diese Noten quasi in Echtzeit und mit dem Abpfiff stehen diese Noten, auch weil wir den Fans natürlich diesen Service bieten wollen. Ich sage mal so, wenn man wirklich alles sich anschauen möchte, du möchtest auch keinen Fehler machen, was statistische Werte angeht, dann würden die Noten vielleicht 3-4 Stunden später erst erscheinen, weil man sich dann wirklich, nachdem man dann alles andere abgearbeitet hat, nochmal hinsetzt, nochmal vielleicht entscheidende Szenen auch auf einem Monitor anschaut, alle statistischen Werte an- und abwägt und dann zu der Entscheidung kommt, wie die Note so ausfällt. So ist es der Live-Eindruck, den ich auch in diesem Moment für besser halte und spannender, einfach weil man auch besser drüber diskutieren kann. Es ist eben natürlich auch eine sehr individuelle Betrachtung, aber in dem Fall haben wir trotzdem da auch wieder ausführlich drüber diskutiert und gesprochen, eben weil die Leistung, wie ich finde, eben über weite Strecken nicht so gut war.
So, danke, dass du uns damit reingenommen hast. Am Ende zählt ja ganz ehrlich, dass die Partie gewonnen wurde. Nach dem Zeugnis hat ja später auch keiner mehr gefragt im beruflichen Leben. oder? Wie war das bei dir, Malte?
Schon länger nicht mehr, das stimmt, da gebe ich dir recht.
So, bei Tobi Escher haben wir übrigens auch nicht danach gefragt, weil wir wussten, dass der Mann immer auf den Punkt performt. Er ist ja unser Taktikfuchs, Deichstubenfreund. Und natürlich hat er uns auch die Partie gegen Darmstadt seziert. Hier ist seine verbale Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Manche Werder-Fans haben für Florian Kohfeldt immer noch einen Platz in ihrem Herzen frei. Andere erinnern sich mit Schrecken an die Zeit zurück, als er bei Werder Bremen Trainer war und die Bremer abgestiegen sind. Nicht nur das, unter Kohfeldt hat Bremen häufig eine sehr defensive Art von Fußball gespielt. Und dass er die Defensive sehr gut beherrscht, hat er jetzt auch mit Darmstadt bewiesen bei seiner Rückkehr ins Weserstadion. Der SV Darmstadt war wirklich sehr, sehr gut ausgerichtet defensiv. Sie haben sich in der ersten Halbzeit in einem 5-2-3 aufgestellt. Sie haben dabei immer darauf geachtet, dass Werder nicht ins Zentrum kommen kann, eine hohe Kompaktheit gewahrt. Und Werder war gezwungen, mit viel Ballbesitz, mit viel hintenrum spielen, diese massive Defensive der Darmstädter zu knacken. Werder hat versucht, ein bisschen den Zwischenlinienraum zu überladen. Immer wieder Schmid ist da reingezogen, auch Stay ist da vorgerückt. Man hat da versucht, viel Präsenz zu zeigen. Aber das war nur schwer möglich gegen eine Darmstädter Mannschaft, die eben da gar keine Räume preisgegeben hat, die perfekt im Raum verteidigt hat. Und dann hat Bremen es lange Zeit ein bisschen vermissen lassen an der berühmt-berüchtigten Bewegung. Das heißt, Gegner herauslocken. Das war aber teilweise auch so gewollt von Werder, weil man nicht in Konter laufen wollte. Man hat das deutlich gemerkt an den Rollen der Innenverteidiger, die sich sehr stark zurückgehalten haben, auch an Senelin nicht weit vorgerückt. Da wollte er immer eine kompakte Ordnung selbst wahren, damit eben Darmstadt nicht zu Kontern kommen kann. Am Ende, je länger das Spiel dauerte, umso weiter musste sich Darmstadt zurückziehen. Irgendwann waren sie im 5-3-2 am eigenen Strafraum angekommen. Und dann hat Werder es in der Schlussviertelstunde auch mal geschafft, in die Räume zwischen Linien zu gelangen. Aber aus dem Spiel heraus gab es gegen eine sehr kompakte Darmstädter Mannschaft kaum Chancen. Am Ende rettete ein Standard Werder vor der Verlängerung. Man muss wirklich hier auch Kohfeldt ein großes Lob aussprechen, denn so kompakt hat schon lange keine Mannschaft mehr am Weserstadion verteidigt.
Ja, danke Tobi. Malte, einmal mehr wird klar, dass man sich eben auch einem Zweitligisten die Zähne ausbeißen kann. Wäre da nicht, der wunderschöne Standard von Duxch in der 94. Spielminute gewesen, den Toni Jung ja dann aus dem 5-Meter-Raum über die Linie drückt. Ich kann mich nur wiederholen, das fühlte sich in dem Moment an wie die Weltmeisterschaft. Coach Ole Werner hat sich dazu auch geäußert.
Super Ball von Duxchi, sehr, sehr gut von Toni gemacht, erst angeblockt, selber reingegangen. Kalt geblieben vor der Hütte, deshalb sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig, freut mich auch für ihn.
Ja, Toni Jung jetzt also Pokalheld, frisch gebackener Papa zum zweiten Mal, das läuft gerade bei dem. Mit dem hast du sicherlich geschnackt über so viel Glück, oder? Nach dem Spiel?
Haben wir tatsächlich getan, wobei ich im ersten Moment, als ich ihn auf dem Platz gesehen habe, habe ich gedacht, er scheint der Einzige zu sein, der gar nicht begriffen hat, was da passiert ist. Der hat ja überhaupt keine Miene verzogen, während die Kollegen ihn da alle geherzt haben. Später in der Mixzone hat er dann schon deutlich mehr gegrinst, weil wir eben natürlich auf sein Tor, aber eben auch auf die Vaterfreuden, die da kürzlich waren, angesprochen haben. Da klebte sein Blick allerdings noch am Monitor, den es da in der Mixzone gibt. Und er guckte sich das Tor, das tatsächlich zufällig gerade nochmal über den Bildschirm lief, da an und sagte dann auch nur so ganz trocken, naja, das war so nah dran, da konnte ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Also auch maximal nüchtern in dem Moment. Aber klar, er hat dann später nochmal erzählt, er hat sich natürlich sehr, sehr gefreut, war sicherlich eines der wichtigsten Tore seiner Karriere, sagte er. Er meinte aber auch, es könnte vielleicht noch ein, zwei andere geben, die auch noch relativ wichtig waren. Hat jetzt da aber keine Beispiele gehabt. Aber klar, er sagte, ihm geht's gerade sehr, sehr gut, auch wenn es mit dem Schlaf ja vielleicht gerade ein bisschen weniger ist, sagte aber auch, dass seine Frau sich da wirklich mehr oder weniger um alles so weit kümmert und er an den Seiten noch helfen kann, damit er eben seinem Job nachgehen kann. Und ja, also er genießt es, dass er der Mannschaft da so helfen konnte, weil die Situation, das muss man ja auch so sehen, ist ja auch ein bisschen komisch trotzdem für ihn, weil er war eigentlich Stammspieler die ganze Zeit, dann war er mit in Frankfurt, dann hieß es eben, komm mal schnell nach Hause, da kommt Nachwuchs. Er ist abgereist und hat seitdem nicht mehr in der Startelf gestanden. Also man hätte ja zumindest erwarten können, theoretisch, dass er gegen Stuttgart vielleicht am vergangenen Wochenende dann schon wieder zurückkehrt. Ole Werner hatte sich anders entschieden, auch weil die Mannschaft das defensiv in Frankfurt natürlich ganz gut gelöst hatte. Und so war auch jetzt eigentlich erstmal als Bankspieler vorgesehen. Hatte dann das Glück, dass Miloš Veljković, bei dem, so haben wir gehört, muskuläre Probleme sein sollen. Genaueres weiß man da noch nicht, erfährt man vielleicht erst noch, dass der so früh dann doch passen musste. Und dann war Toni Jung dann plötzlich drin. Und klar, ja, dass der da am Ende noch zum Helden wird, hat er vielleicht selber auch nicht mitgerechnet. Wobei Niklas Stark, mit dem haben wir auch drüber gesprochen, sagte, ah, der Toni, der hat da den Riechkolben, der weiß genau, wo er stehen muss. Und nee, also der, ja, also alle happy natürlich. Schauen wir mal, vielleicht legt Toni ja noch ein bisschen häufiger nach. Also er hat zumindest gesagt, er würde gerne noch ein paar Mal mehr treffen.
Ja, und dazu braucht er dann Duxch, weil der hat gestern echt diese Monstervorlage gemacht. Das wollen wir ja mal nicht vergessen an der Stelle. Generell gestern fand ich seine Standards sehr, sehr gut. Und ja, er hat mal wieder gezeigt, dass er es eben auf den Punkt auch kann, wenn es drauf ankommt.
Ja, die Standards waren okay soweit, wobei da auch einige dabei waren, wo wir auch gedacht haben, oh nee, also wie ich ihn letztes Mal verteidigt habe, muss ich diesmal sagen, das war mir einfach zu wenig für einen Mann seiner Klasse. Aber klar, die Flanke am Ende ist dann wirklich auch eklig zu verteidigen. Deswegen sehen die Darmstädter da auch so schlecht aus und Toni Jung hat es dann verhältnismäßig leicht. Das war dann der eine Moment, auf den man eben wartet. Das rechtfertigt dann eben auch immer, warum er spielt, weil er eben diesen einen Moment auch in 90. plus 4 immer noch parat haben kann. Mhm. Wo andere dann wahrscheinlich gesagt haben, warum nimmt man den Duxch nicht mal zur 70. raus? Der war doch mies heute. Ja, dann hätte es die Flanke am Ende nicht gegeben, würden wir heute nicht drüber sprechen.
Jo, lass mal auf eine knifflige Szene schauen. Das war so ein bisschen der Knackpunkt in der ersten Halbzeit und vielleicht generell auch in der Partie, habe ich kurz geschwitzt, denn ich konnte es sehr, sehr gut sehen, weil ich direkt hinter seinem Tor in Reihe 2 saß. Keeper Michael Zetterer macht einen langen Weg nach vorne aus dem Tor raus und rasiert wirklich geradezu den Darmstädter Angreifer Lidberg. Regelrecht weg. Lidberg heißt der, oder? Lidberg. Ich weiß gar nicht wieder genau. Lidberg. Ja. Aber Idee geschrieben, genau. Matthias schreibt dazu, Zetti Schwein gehabt, hätte auch fliegen können, obwohl das Foul für sich betrachtet, vielleicht im Mittelfeld, nicht einmal gelb gewesen wäre, da auch der Ball gespielt wurde. Über Handfoul und VAR im Strafraum will ich nicht mehr reden, schreiben. Malte, wie bewertest du die Szene? Also, da waren ja zwei Innenverteidiger im Lauf, das Tor war frei. Wäre das nicht vielleicht trotzdem rotwürdig gewesen, gerade aufgrund der Höhe des Kontaktes?
Also, es hätte sich zumindest niemand beschweren dürfen, wenn es so gekommen wäre. Also, der Darmstädter legt sich den Ball da so knapp vorbei. In der Theorie, weil eben auch Zetterer draußen ist, könnte er aus sehr, sehr spitzem Winkel abschließen und hätte dann tatsächlich freie Schussbahn. Also, insofern verhindert Michael Zetterer da eine klare Torchance. In Anführungszeichen klar, auch wenn da eben die Bremer da sind, für Werder spricht oder für Michael Zetterer, und das hat auch Ole Werner angemerkt, der Ball geht eben Richtung Außenlinie, es ist kein direkter Zug zum Tor erkennbar und es sind eben noch zwei Bremer da, die theoretisch eingreifen könnten, das ist sicherlich richtig, auch Florian Kohfeldt hat das im Nachgang wirklich, wie ich finde, bemerkenswert gelassen registriert und gesagt, ja genau, da gebe ich Ole recht, aber es ist sicherlich eine Grauzone, weil Michael Zetterer trifft eben den Gegenspieler nicht einfach nur mal eben so, sondern er trifft ihn echt an der Stelle, wo es auch schon mal ein bisschen böser enden kann. Ich habe gelesen, einige haben sich schon an Tim Wiese erinnert gefühlt. Also so schlimm war es dann ja von der Grätsche dann doch nicht. Aber ich weiß natürlich, was sie meinen. Und das ist durchaus nachvollziehbar. Also Michael Zetterer hätte sich echt nicht beschweren dürfen. Man konnte die Proteste auf dem Platz der Darmstädter durchaus verstehen. Da hat er also echt Glück gehabt. Wobei man eben auch dem Schiedsrichter verstehen kann, dass er in dem Moment sagt, okay, nur gelb. Aber es war echt schon sehr, sehr dunkelgelb.
Ja, verrückt war ja, dass parallel Bayern gegen Leverkusen gespielt hat und Neuer eine rote Karte gesehen hat gestern. Das war, glaube ich, irgendwie 2 Minuten vorher. Ja. Und man dachte nochmal so, oh wei, also wenn es jetzt für Werder da eine rote Karte gäbe, das hat natürlich einen extremen Einfluss. Einfluss dann auf den Spielverlauf. Also Gott sei Dank, das ist nicht passiert. Aber insgesamt gab es 4-mal Gelb gestern für Werder. Die Karten gingen an Stark, Zetti, Weiser und Duxch. Habe ich mich gefragt, hätte man sich die ein oder andere sparen können, deiner Meinung nach?
Definitiv. Also theoretisch hätte sich auch Michael Zetterer seine sparen können, wenn er auf dich gehört hätte wahrscheinlich. Du hast ja wahrscheinlich geschrien, lauf nicht raus, bleib da.
Das ging ja, also das ist ja übrigens verrückt, ne? Also ich habe noch nie so gesessen. Das ist eigentlich ein ganz schlimmer Platz, weil du halt überhaupt nicht siehst, was vor der Ostkurve passiert. Was du aber allerdings siehst, ist endlich mal so die Defensive im Agieren und tatsächlich Zetti, hast du natürlich sehr, sehr engmaschig im Blick und es ist schon echt ein krasser Job, den der da macht, weil der war zwischendurch ja auch gar nicht beschäftigt. Der hat sich dann da warm gehalten, hat immer wieder sein Tor vermessen und so. Also das ist schon echt schrill, wenn man mal so nah dran ist. In dem Moment dachte ich, warum geht der diesen langen Weg? Was ist da los? Ja, also was hat er vor?
Ja, genau.
Also von daher, nee, ich will ihm da überhaupt nichts raten. Ich finde, wie gesagt, diesen Job, den er macht, das ist völlig irre. Also Keeper wollte ich auf gar keinen Fall sein. Das wäre, glaube ich, die letzte Position, die ich mir aussuchen würde beim Fußball.
Okay.
Also die Karten, genau, zurück also
sie,
zu denen.
Sie wäre definitiv, oder sie war definitiv überflüssig, weil er einfach auch nicht hätte rauskommen müssen zwingend. Also das hätte Werder anders lösen können. Die von Niklas Stark am Anfang gab es wegen Meckerns. Okay, das ist halt die neue Regel. Ist unter dem Strich überflüssig, auch oder andererseits hat Schiedsrichter Martin Pedersen damit halt relativ schnell klar gemacht, an meinen Entscheidungen wird nicht gerüttelt. Da zücke ich sofort die Karte. Der ein oder andere Schiri lässt das ja auch gerne mal durchgehen, wenn man dann nur mal kurz irgendwie sagt, nee oder was weiß ich, die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Das war halt diesmal nicht. Trotzdem eine Karte, die man sich sparen kann. Mitch Weiser sieht gelb, weil er den Ball oder einen anderen Ball bei einem Darmstädter Einwurf aufs Feld zurückbuxiert.
Ja.
Also auch ziemlich blöd, wenn ich das so sagen darf. Ja, und Marvin Duxch sitzt jetzt zum zweiten Mal hintereinander, obwohl er im Sommer gesagt hat, er verspricht, dass er in dieser Saison keine gelbe Karte wegen Meckerns bekommen würde. Ist das jetzt schon die zweite hintereinander? Gegen Stuttgart hatte ich ihn auch deshalb erwischt. Also hat auch nicht geklappt. Ja, wäre also auch zu verhindern gewesen. Sowas kann ja eventuell im Laufe eines Wettbewerbs alles nochmal wichtig werden. Also klar, zeigt, wie angespannt auch die Spieler da teilweise sind. Und die wussten natürlich auch, welche riesige Chance sie da haben. Ne? Du bist der Favorit, du willst und musst weiterkommen. Alles redet immer davon, das ist der kürzeste Weg, einen Titel zu gewinnen. Alle träumen in Bremen davon. In der Liga ist der Titel so weit außer Reichweite, wahrscheinlich auf Jahre, dass man da oben nicht mitspielt. Also muss man das vielleicht über den DFB-Pokal versuchen. Und wenn du diese Anspannung dann halt drin hast und du merkst ja auch als Spieler, dass es nicht so ganz läuft, wie du es dir vielleicht gewünscht hast, dann kann sowas eben auch mal passieren.
Ja, ich habe auch ganz viel gemeckert gestern. Ich hätte auch ein paar Karten sehen müssen, weißt du? Insbesondere in der 75. Spielminute. Da gab es nämlich eine Szene, da habt ihr euch als Fans auch richtig drüber aufgeregt. Jörg aus Viersen macht mal den Sprecher.
Ja, ganz übel fand ich die Handspielszene. Also so ein klarer Handelfmeter für uns. Klarer geht's ja gar nicht mehr. Und dann wieder diese scheiß VAR-Sache, dass die sich das Ding nicht mal so angucken, dass er nach draußen geschickt wird. Ich verstehe das nicht. Also wie weit muss der Arm des Spielers denn noch rausgehen, bis die mal pfeifen? Ich finde es unmöglich und ist fast jede Woche so ein dämlicher Aufreger. Ja. Jetzt gucke ich gerade mal die Kollegen von ARD in der Zusammenfassung und dann geht's mit grün-weißen schönen Träumen ins Bett. Gute Nacht.
Ja, inzwischen müsstest du ja aufgestanden sein, lieber Jörg. Danke dir, dass du uns auch mit in dein Leben reingenommen hast. Finde ich super. Malte, die Handszene, da hätte man echt mal drauf gucken können, oder? Also da muss ich Jörg ja wirklich mehr als recht geben.
Ja, ich verstehe es auch wieder nicht. Ich weiß nicht, ob da dann auch immer im Kölner Keller gerade Pizza kommt oder so und einer irgendwie an die Tür muss oder so. Es ist ja jetzt nicht zum ersten Mal, dass sich da so eine Szene einfach nicht angeguckt wird. Ist mir auch ein Rätsel. Also der VAR muss doch zumindest sagen, guck's dir nochmal an. Und dann muss der Schiri eben raus, die Szene sehen. Klar, du kannst immer am Ende irgendwie damit argumentieren, ja, ist jetzt keine krasse Fehlentscheidung, aber das ist mir dann irgendwie dann auch zu billig. Der Arm geht raus, der Ball geht an den Arm, also ich verstehe es langsam auch nicht mehr. Ich bleib dabei, ich finde den VAR unterm Strich gut, aber es muss halt einfach eine Einheitlichkeit und eine vor allem viel, viel größere Transparenz rein, warum gewisse Dinge passieren oder so wie gestern dann eben auch nicht passieren, weil es einfach frustrierend ist, dass du einfach nicht erfährst, warum.
Ja, und du kannst es dir dann auch schenken, weißt du? Also genau. Dann kannst du auch irgendwie die Regel beiseite packen und fertig aus die Maus. Gut, aber das hatten wir ja im vergangenen Podcast auch schon. Ja, auch da, klar, wäre dann auf jeden Fall natürlich extrem spielentscheidend gewesen, was da passiert. Machen wir einen Haken dran. Es ist ja gut gegangen. Das Viertelfinale steht an. Die Reise geht im Februar weiter. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass es ja häufig heißt, schwere Gegner kann Werder ganz gut. Welche Mannschaft würde uns als Gegner gut tun? Und wen wollen wir so gar nicht sehen? Ich hätte ja Bock auf den FC. Die meisten Fans würden sich Bielefeld wünschen, ganz klar. Noch haben wir ja nicht den finalen Überblick, weil heute Abend noch ein paar Achtelfinals gespielt werden. Aber was denkst du so drüber, wie es weitergehen sollte?
Also Heimspiel wäre auf jeden Fall schon mal geil, weil wenn man gesehen hat, was da für eine Atmosphäre wieder war gegen Darmstadt, dann hat das schon richtig, richtig Spaß gemacht. Gegner, ich bin da relativ offen. Also ich muss jetzt auch nicht, also Bielefeld ist natürlich, es juckt irgendwie, weil man denkt, okay, da ist die Tür wieder auf, aber man hat eben auch gesehen gegen Paderborn und auch gegen Darmstadt, wie schwer Werder sich da tun kann. Ob es jetzt dann gleich Leverkusen im Gegenzug sein muss, die man dann irgendwie bekommt, es ist jetzt auch nicht so einfach. Andererseits, wenn du diesen Pokal gewinnen willst, musst du eh alle schlagen. 5 Euro ins Phrasenschwein.
5 Euro, ich wollte es gerade sagen.
Oder sind es 3? Ich weiß gar nicht, wie viel da reingehen. Ich gucke diese Sendung.
Da ziehe ich 5 ab bei dir.
Ja, okay.
Das ist
okay.
Eindeutig. Ja, wenn du jetzt gleich noch sagst, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und kostet 10 Euro.
Nee, der Satz kommt mir tatsächlich nicht über die Lippen. Also den finde ich auch so abgedroschen und Banane. Das ist mir einfach zu blöd.
Aber ich wundere mich auch, dass es da übrigens immer noch keinen Alternativsatz zu gibt. Oder hast du mal einen gehört? Der ein bisschen kreativ daherkommt.
Nee, tatsächlich nicht, aber da sind Sportjournalisten dann ja auch, also muss ja schon froh sein, dass nicht noch 11 Freunde müsst ihr sein, andauernd auftaucht.
Oh, okay, aber wir sind vom Thema mal wieder abgekommen, wir zwei.
Ich bin da relativ offen, ich hätte nichts gegen ein Heimspiel, bis zum 15. Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen wir uns gedulden, dann gibt es die Auslosung. Ich finde es, wie gesagt, erstmal gut überhaupt, dass wer da noch dabei ist. Im Februar geht's weiter. Das sind dann, wenn man einfach nur auf den Kalender guckt, 2 Spiele und 3 Monate bis nach Berlin. Das ist dann nochmal eine ganz andere Perspektive. Also da werden sicherlich nochmal Kräfte freigesetzt. Niklas Stark haben wir da auch nochmal kurz nachgefragt, weil der ja nun als alter Hertaner die Magie des Olympiastadions auch ganz gut kennt und sich entsprechend auf eine Rückkehr freuen könnte. Und er sagte das ganz schön, ist mir eigentlich scheißegal, wo dieses Spiel stattfinden würde, wo das Pokalfinale stattfindet. Ich weiß, dass es in Berlin steigt, aber wenn es woanders wäre, wäre mir auch egal. Ich würde da einfach nur gerne hin.
Großartig. Also ihr habt es folgendermaßen zusammengefasst.
Ja, und ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Berlin, wir fahren nach Berlin.
Ja, halten wir mal die Füße still. Malte, noch mal vielleicht eine kurze Nachfrage, weil ich habe mich gewundert, als ich eben in den Kalender geguckt habe. Die Viertelfinals, die werden am 4. und 5. Februar gespielt und dann erst später im Februar. Warum liegt das eigentlich zeitlich so weit auseinander?
Ja, Mensch, Fernsehrechte und so, ne? Jedes Spiel einzeln übertragen, bloß keine zeitgleichen Überschneidungen. Dann musst du natürlich auf die sämtlichen anderen Termine, die es da immer noch so gibt, einplanen, wenn du das so aufstückeln willst. Und sieht das eben so komisch aus, wie es aussieht. Ist jetzt ja zum Glück kein, würde ich sagen, Wettbewerbsnachteil für irgendeine Mannschaft, die später oder früher spielt. Beim Tennis kennt man das ja manchmal, da ist irgendwie ein Grand-Slam-Turnier, ja. Dann hat einer einen Tag vorher gespielt als der andere und so und dann könnte es vielleicht auf die Kräfte gehen. Das ist in dem Fall ja nicht so. Da sind dann alle Mannschaften irgendwie dann wieder auf einem gleichen Stand. Aber das, ja klar, man möchte die Spiele möglichst alle senden können und die Fans sollen alle gucken.
Ja, okay, dann hätten wir die Begründung auch. Zurück ins Hier und Jetzt. Es geht nämlich jetzt erstmal weiter in der Bundesliga für den SV. Es gilt, die Kräfte zu sammeln für das Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum. Tabellenletzter mit wirklich niedlichen 2 Punkten. Samstag 15:30 Uhr. Wagen wir gemeinsam den Ausblick. Da müsste doch eigentlich was gehen, oder?
Ja, das eigentlich sagt ja schon wieder alles, ne? Also ja, ich würde auch sagen, wenn du ein Team hast, das bislang nur 2 Punkte geholt hat und wirklich alles andere als vor Selbstvertrauen strotzt, und wenn du als Werder Bremen den Anspruch hast, vielleicht auch ein bisschen höher zu gucken in der Tabelle, wenn es auch nicht ganz nach oben ist, dann musst du so ein Ding gewinnen. Ohne Wenn und Aber brauchen wir nicht drüber zu reden. Wir wissen aber auch, dass wir über den SV Werder reden und Stolpersteine, kleinere, vermeintlich kleinere Mannschaften haben wir schon thematisiert. Also ich glaube, auch da wird Werder sich reichlich schwer tun. So sehr ich auch einfach mal einen 3:1 Auswärtssieg sehen würde, ich rechne wieder mit sehr, sehr viel Mühe. Das hat ja auch die letzte Saison, die vergangene Saison gezeigt, wo Werder auch echt gegen Bochum, gerade auch in Bochum, bei sehr, sehr schwierigen Verhältnissen enorme Probleme hatte. Da ist es dann ja der abgefälschte Schuss von Niklas Stark gewesen, der da irgendwie noch reinsegelte und immerhin das Remis rettete. Also ich rechne da nicht mit Glanz und Gloria, aber Werder sollte und muss das Ding eigentlich gewinnen, auch um dann, glaube ich, relativ friedlich in die harte Weihnachtszeit reinzugehen mit St. Pauli und Union als nächste Gegner, wo man ja eigentlich auch sagt, da muss was kommen, sonst stehst du dann direkt wieder noch mehr unter Druck, als du es eigentlich möchtest. Also mit einem Sieg in Bochum wäre schon vieles in die richtige Richtung gelenkt.
Was kann der Gegner denn so? Ich meine, was spielen die in der Regel für eine Taktik? Hast du das so drauf gerade? Jetzt, wo du irgendwie so fußballtechnisch so super rüberkommst hier mit damals und der Abpraller von Stark. Das ist ja auch immer so eine Inselbegabung, ne? Die, glaube ich, auch nur Männer haben, dass sie sowas erinnern.
Das kann gut sein, ja, das ist durchaus möglich. Auch da, also da geht es jetzt erstmal über die Basics in Bochum. Ne? Trainer wechselt schon hinter sich. Da musst du erstmal den Kampf zeigen, auch alleine schon, um das Publikum da mitzunehmen. Ich glaube, das ist das, was die Bochumer in die Waagschale werfen können und sollen, damit sie auch die eigenen Fans hinter sich haben. Und Werder muss genau das verhindern können. Mit körperlicher Präsenz und mit cleverem Spiel musst du im Prinzip die Bemühungen der Bochumer im Keim ersticken, dass die gar nicht erst in die Lage kommen, Morgenluft zu wittern und die Hoffnung zu haben, dass man eben den ersten Sieg diese Saison dann doch gegen Werder holen könnte. Also auch da, wie immer, dieser viel zu oft schon gesagte Satz, mit weniger als 100% wird es nicht gehen. Wenn Werder das nicht zeigt, hast es am Ende auch nicht verdient, aber das muss eben einfach auch der Maßstab und das muss in dem Fall die Basics sein.
Und die Mannschaft nimmt ja auch ein Stück Osterdeich mit nach Bochum. Wir haben immer viele Fans, die da hinfahren. Das ist ein schönes Auswärtsspiel. Also freuen wir uns kollektiv drauf. Wenn ihr zwischendurch was habt oder nochmal irgendwie nachkarten wollt, dann schickt uns eure Stimmen, eure Meinungen nach dem Spiel gerne an die 0160-98213 mal die 8 und die 4. Wenn ihr das hier gut fandet, dann lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es ja nicht, wie ihr wisst. Ja, und Malte, wir zwei würden uns ja am liebsten eigentlich wieder hinlegen, ne? Weil wir so müde sind heute, haben wir entschieden.
Ja, ich würde jetzt gerne eine Mütze voll Schlaf nehmen, aber nee, es stimmt. Also man hat einfach noch ein bisschen was zu tun. Es muss ja noch ein bisschen was gearbeitet werden. Das ist ja jetzt leider mit diesem wunderschönen Gespräch nicht getan heute.
So sieht's aus. Also wir machen heiter weiter, ihr hoffentlich auch. Kommt gut durch den Tag und die Woche. Wir hören uns nach dem Bochum-Spiel. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank dir, Malte.
Gerne, gerne. Bis dann. Ciao.
Ciao.